HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Abstand halten!
Grundsätzlich enthält die Corona-Verordnung keine Regelung, was das Küssen angeht.
Und auch in Zeiten von Corona,
wir tun es.
Küssen kann man nicht alleine.
Also das Risiko, sich beim Küssen anzustecken, ist natürlich hoch.
Es ist ja ganz anders. Da wird ein Luftkuss dann zugeworfen. Verändert sich ganz viel und man nimmt was anderes mit.
Küssen, das geht auf keinen Fall alleine.
Also mir fehlt die Nähe. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Ich gehe gerne auf Leute zu. Für mich ist es sehr schwer, auf Umarmung zu verzichten oder darauf zusammenzusitzen.
Dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr tut und dass man darauf verzichtet, was einem vielleicht das Liebste ist. Nämlich zu lieben zum Beispiel.
Küssen kann man nicht alleine.
Dann kamen die ersten Lockerungen. Da haben wir auch gesagt, okay, ja, Sexarbeit ist noch nicht dran. Aber mittlerweile ist es halt einfach nicht mehr fair.
Es reicht, wir wollen wieder arbeiten. Denn auch wir können Hygienekonzepte umsetzen. Und auch wir können mit Abstandsregelungen arbeiten.
Küssen, das geht auf keinen Fall alleine.
Ja, man sollte sich dann idealerweise auf seinen Partner konzentrieren, mit dem man wahrscheinlich ohnehin schon sich eng austauscht in irgendeiner Form.
Abstand halten!
In einem Jahr werden wir hoffentlich wieder tanzen, ohne uns Sorgen zu machen, dass wir uns anstecken könnten oder dass wir die Person, die wir gerade kennengelernt haben, nicht küssen dürfen.
Küssen kann man nur zu zweit. Ich wäre dazu bereit.
Ein Bussi rechts, eins links zur Begrüßung. Das war einmal. Auf der einen Seite zwingt uns die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu mehr Distanz. Die allgegenwärtige Aha-Formel, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken kann man nicht einhalten, wenn man Intimität will. Auf der anderen Seite sind wir auch stärker zusammengerückt in den letzten Monaten. Viele haben deutlich mehr Zeit mit der Familie oder dem Partner verbracht als früher. Das haben manche genossen. Andere haben gemerkt, dass sie viel weniger gemeinsam haben mit dem Gatten oder der Gattin als gedacht. Die Zahl der eingereichten Scheidungen ist in Corona-Zeiten deutlich angestiegen. Aber selbst bei denen, die sich gut verstehen, mussten Nähe und Distanz oft neu verhandelt werden. Was macht es mit uns, wenn wir uns statt die Hände zu reichen, den Ellenbogen entgegenstrecken? Wie findet man einen neuen Partner, wenn man sich doch eigentlich nicht zu nahe kommen soll? Küssen kann man nicht alleine. Liebe, Nähe und Pandemie, so haben wir diese Sendung betitelt. Und wir widmen uns gleich am Anfang dieser so elementaren Frage, die schon ohne Corona-Problematik schwierig ist. Wie findet man einen Partner, eine Partnerin? Das ist für viele junge Menschen nicht so einfach, obwohl man in der Jugend noch mit viel mehr Menschen in Kontakt kommt, die möglicherweise auch auf der Suche sind. In Schule, Ausbildung, Universität, da sind viele unterwegs. Und Berührungsängste mit den Wisch- und Weg-Online-Partnern, Suchplattformen gibt es da auch weniger. Für ältere Semester, insbesondere Frauen über 60, sieht es anders aus. Ulrich Sonnenschein hat da mal hinter die Kulissen geschaut.
Also ich habe mein Leben lang gedacht, ohne Mann geht es überhaupt nicht. Ich hatte immer eine panische Angst vorm Alleinsein.
So wie dieser Frau geht es vielen. Eine Partnerschaft bietet Sicherheit, Wärme und Geborgenheit. Natürlich ist eine Beziehung immer auch Arbeit, aber man weiß doch, auf den Partner kann man sich verlassen. Auch in der Selbstbespiegelung.
Aber ich merke doch, durch das Älterwerden besteht doch die Gefahr, dass man wunderlich wird. Und ich möchte nicht wunderlich werden, ich möchte in Kontakt bleiben und ich möchte auch zum anderen Geschlecht in Kontakt bleiben. Ich habe fast nur Freundinnen, ich kenne kaum Männer. Aber ich bin jetzt, ich habe mich gerade erst angemeldet, aber ich bin noch sehr skeptisch, ob das überhaupt was bringt und was es bringt und gleich gar einen Partner. Also ich bin sehr skeptisch.
Die Frage, ob eine Partnerbörse der richtige Weg ist, stellt sich vor allem für Frauen. Männer gehen mit der Darstellung ihrer eigenen Person etwas entspannter um, wenn sie dafür einen Katalog paarungswilliger Damen bekommen.
Da sind welche, die wie Geier sich auf jedes neue weibliche Profil stürzen.
Männer legen Wert auf Äußeres bei den Damen. In der Selbstdarstellung allerdings sind sie nicht gerade wählerisch. Auf dem Motorrad, weit hinten im Wald oder mit Sonnenbrille findet man keine Partnerin.
Und was auch nicht geht, ich weiß nicht, wie man das fertigbringt, aber dass man das eigene Hochzeitsbild nimmt von der vorigen Ehe und schneidet die Frau einfach weg und stellt sich selber im Hochzeitsanzug.
Nee, ne?
Doch, ich hab's gesehen.
Und dann fällt es Männern auch nicht schwer, deutlich zu zeigen, was ihnen gefällt.
Ich schaute ihn an, also metaphorisch gesagt, ne, und sagte, ah, mein Prinz, auf dich habe ich lang gewartet. Und er hat mich angeschaut und gesagt, aber du bist nicht die Prinzessin, die ich suche. Und das war sehr enttäuschend und sehr schmerzhaft für mich.
Vielfach geht es Männern um sexuelle Kontakte, wogegen Frauen oft eine andere Verbindung suchen.
Ich möchte mich akzeptiert fühlen, ich möchte mich gesehen fühlen und ich möchte nicht das Gefühl haben, oh, das ist so viel Mühe oder ich habe Angst, wenn ich mich so oder so verhalte, dass er mich verlässt. Ich will das alles nicht.
In Zeiten der physischen Distanz liegt alles an der Art und Weise des Austauschs. Per Mail oder Telefon wird eine Nähe hergestellt, die erstmal auf körperliche Erfüllung warten muss. Und da ein Gleichgewicht zu schaffen, ist nicht einfach.
In dem Aufbau von einer Beziehung oder von einer potenziellen Beziehung möchte ich das Nichtwissen nicht mehr alleine aushalten müssen. Ich möchte einfach eine Art Kommunikation und Verbindlichkeit, ja.
Früher hat man sich erst getroffen, miteinander gesprochen und sich dann mehr oder minder schnell ineinander verliebt. Mit der Dating-Plattform geht alles viel schneller und direkter.
Du gehst nach einer Beschreibung, ne, du gibst dich ganz preis, du preist dich an wie eine Ware irgendwie. Und das ist für mich total ungewohnt und fühlt sich auch nicht gut an erstmal.
Aber ob nun virtuell oder direkt, eines hat sich nicht geändert.
Auch früher war es so, wie es immer ist, die Frauen entscheiden, nicht die Männer.
Und das hängt auch nicht am Alter.
Nach dieser Phase ab 50, wo ich gedacht habe, Frauen ab 50 sind einfach unsichtbar in der Gesellschaft. Jetzt weiß ich, in jedem Alter ist man sichtbar, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und es kann immer ein nächstes Mal geben.
In jedem Alter kann man einen Partner suchen. Die Soziologin und Sexualpädagogin Dr. Barbara Rothmüller von der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien hat schon relativ früh im Pandemiegeschehen, nämlich im April, gedacht, dass der Umgang mit Partnerschaft und Sexualität im Shutdown ein interessantes Forschungsfeld ist. Daraufhin hat sie dann mehr als 8000 Menschen in Deutschland und Österreich befragt, wie es ihnen in dieser Pandemie geht und wie sie Partnerschaft und Sexualität im Shutdown erleben. Schönen guten Tag, Frau Dr. Rothmüller.
Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Die Befragung haben Sie ja online gemacht. Welche Fragen haben Sie den Menschen gestellt? Wie viel Zeit mussten sich die Teilnehmer auch nehmen?
Naja, das war schon ein relativ umfassender Fragebogen. Also so 30 Minuten wird das schon gedauert haben, mindestens den auszufüllen. Ich habe ganz unterschiedliche Fragen gestellt zu Freundschaft, zu intimen Beziehungen, zu Sexualität, aber auch zu Solidarität, also zu Nachbarschaftshilfe zum Beispiel und generell zu Sorgen und Ängsten der Befragten in der Zeit der Pandemie.
Wie groß war die Bereitschaft, Auskunft zu geben?
Das war wirklich überwältigend. Also es haben über 8100 Personen teilgenommen an dieser Online-Befragung. Und nur als Beispiel, ich habe als offene Frage gefragt, wie sich intime Beziehungen im positiven wie im negativen Sinn verändert haben. Und darauf haben 5600 Menschen mir einen Text geschrieben. Die Bereitschaft war wirklich sehr hoch.
Das heißt, die haben nicht nur kurz geantwortet, sondern wirklich auch sehr ausführlich und haben da viele Einblicke auch gegeben.
Ja, es war wirklich eine sehr umfangreiche Befragung. Teilweise bin ich auch noch gar nicht fertig mit der Auswertung, weil gerade diese offenen Antworten, also diese Texte, die auch wirklich manchmal längere Texte sind darüber, wie sich Beziehungen, Partnerschaften verändert haben, das ist tatsächlich ganz schön viel wissenschaftlicher Aufwand auch, ja.
Dann geben Sie uns doch mal Einblicke. Was hat Sie da besonders berührt? Was ist Ihnen so jetzt in Erinnerung?
Gerne, ja. Also was mich sehr berührt hat und was auch wissenschaftlich sehr interessant ist, ist das Ausmaß, in dem junge Menschen von sozialer Isolation betroffen waren und wirklich auch sehr stark psychosozial belastet waren in der Pandemie. In der Forschung wird häufig Einsamkeit als Problem von älteren Menschen gesehen und das ist meistens auch so, die sind tatsächlich stärker sozial isoliert, während junge Menschen oft stärker eingebunden sind, auch in soziale Netzwerke, in Vertrauensnetzwerke, aber in der Pandemie war das doch ein bisschen anders. Das war eine spezifische Situation, wo auch wirklich junge Menschen sehr stark von Isolation betroffen waren und auch zum Beispiel das Gefühl hatten, dass ihr Sozialleben trostlos ist, dass ihr Alltag zusammenbricht. Das muss man tatsächlich auch ernst nehmen.
Gerade für die jungen Leute hat sich ja super viel verändert, gerade in der Zeit, als die Schulen auch geschlossen waren. Die Universitäten sind ja bis heute zum Teil noch auf Online-Betrieb. Man hat sich viel, viel weniger gesehen, gerade in dieser Altersgruppe. Und die sozialen Medien, von denen wir ja auch immer denken, dass sie da vieles auffangen und sehr wichtig sind für die jungen Leute, die konnten da nichts auffangen?
Ja, also es wurde schon, teilweise wurden persönliche Kontakte durch digitale Kontakte ersetzt. Aber es ist schon interessant, dass auch Jugendliche schon vermerken, dass zum Beispiel Emotionen sehr schwierig zu besprechen oder zu übertragen sind in so Online-Formaten. Also die sagen wirklich dann auch, ja, ich habe so viele Konflikte, ich streite so viel mit meinem Partner, meiner Partnerin, aber es ist so blöd, weil wir können nur telefonieren und wir kommen sozusagen zu keinem Punkt. Es wäre viel besser, wenn wir uns persönlich treffen könnten. Also da gibt es schon ein Bewusstsein dafür, dass das ein schlechter Ersatz ist eigentlich für persönliche Begegnungen letztlich.
Es ist ja eigentlich beruhigend, dass diese Erfahrung dann gemacht wird und dass das auch so empfunden wird, dass man das eben nicht ersetzen kann. Wie sieht es bei den älteren Leuten aus, bei denen man ja eher angenommen hat bisher, dass sie unter Einsamkeit dann besonders leiden?
Ja, also bei den älteren Befragten kann man sehen, dass die eine viel höhere Beziehungsstabilität haben und teilweise auch vor allem den Lockdown im April wirklich auch genossen haben. Das ist was, was in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so angekommen ist, aber viele fanden das eigentlich ganz schön, mal mehr Zeit auch mit ihrem Partner, ihrer Partnerin zu verbringen. Gerade wenn sich die gut verstehen, haben sich die teilweise wirklich eine schöne Zeit gemacht.
Jetzt haben wir auf die ganz Jungen und die ganz Alten geschaut. Wie sieht es denn in der mittleren Gruppe aus, die ja zum großen Teil mehrfach belastet war, wenn sie eigene Kinder hatten, dann eben auch noch mit Homeschooling und selbst mit Homeoffice belastet. Wie haben die das empfunden?
Ja, also gerade für die mittleren Altersgruppen war das natürlich schon noch teilweise eine schwierige Zeit. Vor allem, wenn Kinder im Haushalt waren, war es auch mit der Intimität schwierig. Also ich habe auch meine Befragten gefragt, ob sie zufrieden sind mit dem Ausmaß an Nähe und körperlichen Berührungen in der Pandemie. Und gerade Menschen mit Kindern im Haushalt haben wirklich in einem hohen Ausmaß auch angegeben, dass sie zu gestresst sind für Intimität und Sexualität. Das ist natürlich ein großes Problem. Was man nicht vergessen darf, ist, dass sich auch bei Paaren ohne Kindern teilweise die Familienplanung verändert hat. Ja, also so eine Pandemie ist ja auch ein großer Einschnitt irgendwie teilweise in die Lebensplanung. Manche Menschen haben ihren Job verloren oder haben auch einfach nochmal neu überdacht, was ihnen wichtig ist im Leben. Und da sind die Menschen zu durchaus unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Und manche haben tatsächlich in der Pandemie beschlossen, ihre Beziehung funktioniert so gut, jetzt wo sie mehr Zeit mit ihrem Partner, ihrer Partnerin verbringen, dass sie sich eigentlich jetzt auch vorstellen können, ein Kind großzuziehen. Also die haben in der Pandemie einen neuen Kinderwunsch entwickelt. Aber es gab eben auch Menschen, die beschlossen haben, die Situation ist so unsicher, auch die Gesellschaft verändert sich in einer Weise, dass sie das eigentlich nicht vertretbar finden, gerade Kinder in die Welt zu setzen. Also es ging so in beide Richtungen. Hat auf jeden Fall viele Änderungen auch für Paare in den mittleren Altersgruppen gebracht.
Also da sind ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Man kann das gar nicht über einen Kamm scheren, aber kann man nach Ihrer Befragung sagen, gab es insgesamt mehr Sex, weniger Sex?
Ja, das ist sehr interessant, das ist gespalten. Also es gab tatsächlich Teile der Bevölkerung, die während der Pandemie mehr Lust auf Sex hatten. Das waren vor allem Menschen, die generell erfahrungshungrig sind, die vielleicht auch eher unverbindliche sexuelle Beziehungen führen und die vielleicht teilweise auch Sexualität als Coping-Strategie verwenden, also quasi als Bewältigung, als Ablenkung von so einer Stresssituation wie der Pandemie. Es gibt aber quasi eine andere Gruppe, die auch relativ groß ist in der Bevölkerung, die auf Stress ganz stark mit einem Verlust von sexuellen Begehren reagiert. Also die hatten weniger Lust auf Sex, weil sie gestresst waren, weil sie ängstlich waren. Und besonders problematisch ist es natürlich, wenn das diese zwei Tendenzen in einer Beziehung aufeinandertreffen. Also wenn ein Partner sehr viel Lust auf Sex hat, jetzt hat man endlich mehr Zeit und Muße, während die andere Person sehr ängstlich ist, vielleicht auch Ansteckungsängste hat. Genau, also das sind sozusagen ungefähr gleich große Teile. So ein Viertel hatte mehr Lust auf Sex, ein Viertel hatte weniger Lust auf Sex.
Wie war das denn bei der Partnersuche? Jetzt haben wir ja hauptsächlich über Menschen gesprochen, die schon einen Partner haben und sich entweder besser mit ihm verstanden haben oder weniger gut. Wir haben das im Beitrag vorhin auch gehabt, dass unter Älteren die Befürchtung präsent ist, wunderlich zu werden. Vielleicht auch gar nicht mehr so die Bereitschaft da ist, sich auf jemanden Neues einzulassen. Sind die Älteren vorsichtiger bei der Suche nach einem neuen Partner?
Also generell kann man sagen, dass die Partnersuche in der Pandemie, vor allem im Lockdown, aber auch danach, sehr stark zurückgestellt worden ist. Also wirklich auch Online-Dating zum Beispiel sehr häufig pausiert wurde. Bei älteren Befragten, die sind prinzipiell genauso häufig auch auf Partnersuche oder verwenden auch Online-Dating-Apps oder so. Ich denke, dass generell die Pandemie nicht so die gute Zeit ist für neue Partnerinnen, also für Partnersuche, erfolgreiche Partnersuche. Es war aber ganz interessant zu sehen, dass vor allem am Anfang der Pandemie die Menschen auch wirklich versucht haben, noch sowas wie eine Corona-Partnerin zu finden. Aber das hat sich dann doch relativ schnell auch für die meisten erledigt.
Dr. Barbara Rothmüller, vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Studie, wo Sie mehr als 8000 Menschen befragt haben zu Sexualität und Partnerschaft im Shutdown.
Baby, warum willst du mich denn nicht mehr küssen, Baby? Warum willst du nichts mehr von mir wissen, Baby? Oh Baby, ich flehe dich an. Sag mir, ich bitte dich, was hab ich getan? Baby, immer träum ich von deinen Küssen, Baby. Keine Stunde möchte ich dich missen, du ganz allein, nur du raubst mir meine Ruh. Keine ist süß wie du. Wie ist das Leben so traurig doch ohne dich? Ganz ohne Küssen geht's doch nun mal wirklich nicht. Baby, warum willst du mich denn nicht mehr küssen, Baby? Warum willst du nichts mehr von mir wissen, Baby? Mein Liebling, komm, lösche meine Glut. Glaub mir, ich bin dir gut.
Rudi Schurike mit Baby, warum willst du mich denn nicht mehr küssen? HR2 Kultur der Tag. Küssen kann man nicht alleine. Liebe, Nähe und Pandemie. Den Corona-Lockdown haben manche als durchaus positive, entschleunigte Zeit erlebt, in der sie mehr Zeit für sich und die Familie und den Partner, die Partnerin hatten, und sie haben das auch genießen können. Aber Nähe kann auch schnell als einengend empfunden werden und man kann sich schnell auf die Nerven gehen. Es gab eben auch die wenig entschleunigte, sondern stressige Seite des Lockdowns. Existenzängste, mangelnde Rückzugsmöglichkeiten, Überforderung mit Homeschooling und Homeoffice. Das hat sich leider auch in häuslicher Gewalt Luft gemacht. Gut, wenn man da noch die Kurve gekriegt hat.
Hätten wir den Lockdown unter einem Dach verbracht, es hätte Tote gegeben. Da ist sich die Münchnerin Petra B. sicher. In ihrer Beziehung hat es seit längerem gekriselt. Kurz vor dem Shutdown haben sie und ihr Partner sich getrennt. Durch die physische und psychische Trennung, sagt Petra B., blieb den beiden erspart, was andere Paare möglicherweise während der Ausgangssperren unerbittlich zu spüren bekamen. Paartherapeut Andreas Arnold aus Regensburg sieht das ähnlich.
Wenn es Verständigungsprobleme in der Beziehung, in der Ehe gab, dann wurden die jetzt eben deutlich. Es ist ja normalerweise leicht, sich aus dem Weg gehen zu können, wenn jeder seine Beschäftigung hat. Aber wenn das wegfällt, dann kommen eben die Konflikte deutlich heraus.
Statistische Zahlen gibt es noch keine, wohl aber Tendenzen. Die Münchner Psychotherapeutin Daniela Geiger beispielsweise hat inzwischen doppelt so viele Beratungen wie vor Corona. Corona sei aber nicht unbedingt Schuld an Trennungen, sondern fungiere eher wie ein Katalysator oder ein Brandbeschleuniger. Paartherapeut Andreas Arnold sagt, für immer gibt es heutzutage ohnehin viel seltener. Corona habe dieses Phänomen nur verstärkt.
Es gibt keine Beziehung, die ewig dauert, und deswegen muss man ständig überprüfen und eben auch daran arbeiten, ob diese Beziehung noch Qualität hat. Auf einen Partner sich zu fixieren und zu sagen, mit dir gehe ich durch das Leben, ist auch ein Stück weit Verzicht. Verzicht auf all die anderen Möglichkeiten. Und wenn ich schon mal verzichte, dann muss ich natürlich auch im gewissen Sinn etwas davon haben. Auf Dauer nur verzichten, ohne dass mein Partner mir etwas dafür gibt, was ich mir eigentlich wünsche, das funktioniert halt dann nicht mehr.
Im Gegensatz zu Paartherapeuten können die meisten Scheidungsanwälte in Bayern aktuell noch keinen Trennungsanstieg erkennen. Michael Eitel ist seit 30 Jahren als Scheidungsanwalt in Nürnberg tätig.
Ob hier tatsächlich dann eine Zunahme vielleicht irgendwo zu verzeichnen wäre, das kann man statistisch sicherlich erst am Ende des Jahres erfassen.
Üblicherweise sei der häufigste Grund für Scheidungen, dass sich Partner unterschiedlich entwickeln, sagt Scheidungsanwalt Eitel. Dieses Nebeneinanderherleben wie in einer WG könne funktionieren, aber es schaffe auch Unglück, weil man gewisse Erwartungen auf Null schraube.
Irgendwann stellt man fest, die ganze Ehe ist nur noch eine leere Hülle, wo man eigentlich überhaupt nicht mehr zusammenlebt und dann einen neuen Partner kennenlernt.
Grundsätzlich könne die Corona-Krise aber auch eine Chance für die Beziehung sein, sagt Paartherapeut Andreas Arnold. Denn es gibt auch den umgekehrten Fall, dass Eheleute in Krisen wieder mehr zusammenwachsen und kleinere Probleme an Bedeutung verlieren.
Katharina Pfadenhauer über Partnerschaftsprobleme und Trennungen im Corona-Lockdown und danach. Heinsberg war zu Beginn der Corona-Krise ein Hotspot. Der Ort in Nordrhein-Westfalen war sozusagen das Sorgenkind der Nation. Bei einer Karnevalssitzung dort hatten sich viele Menschen mit dem Virus angesteckt und bereits am 25. Februar wurden die ersten beiden Fälle gemeldet. Wenige Tage später schon wurden dann in Heinsberg Schulen und Kindergärten geschlossen. Für Virologen war der Ort sehr spannend, weil man die Ansteckungswege dort gut untersuchen konnte. Wir schauen aus einem anderen Grund nach Heinsberg. Wir wollen wissen, wie die Abschottung sich dort ausgewirkt hat. Auch für Heinsberg gilt natürlich, dass es noch keine Statistik für dieses Jahr gibt, was Scheidungen betrifft. Aber es gibt persönliche Erfahrungen, zum Beispiel die von Georg Jacquemin, Familienanwalt in Aachen und Heinsberg. Guten Tag, Herr Jacquemin.
Schönen guten Abend, Frau Renk.
Haben Sie mehr zu tun als üblich?
Das würde ich schon sagen. Ob das natürlich jetzt unmittelbar auf Corona zurückzuführen ist, ist schwer zu sagen. Aus meiner Erfahrung ist es gerade häufig nach den Weihnachts- und Sommerferien immer bei uns ziemlich viel los. Allerdings kann ich wirklich beobachten, dass bei mir in den letzten Wochen und Monaten und auch bei den anderen Familienrechtsanwälten in Aachen und Heinsberg doch schon sehr viel mehr Scheidungen zu verhandeln sind, als noch vor einem Jahr der Fall war.
Mhm. Können Sie da so einen Zeitpunkt ausmachen? Wann ging das los, dass es voller wurde bei Ihnen?
Also mit den Scheidungen wird es gerade im Moment voller. Also mit den Personen, die dann wirklich mit den Paaren, mit den Mandanten, die dann zu mir kommen und sagen, wir haben uns getrennt, wir wollen jetzt die Scheidung durchführen. Angefangen hat es allerdings bei mir schon im April und Mai, als ich vermehrt mit Gewaltschutzverfahren beschäftigt war. Gewaltschutzverfahren sind Verfahren, wo es im Rahmen der häuslichen Gemeinschaft zu Gewaltauseinandersetzungen, gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Dann wird dann die Polizei hinzugerufen und meistens bekommt dann der Ehemann ein 10-tägiges Rückkehrverbot, um die Frau dann zu schützen, gegebenenfalls mit den gemeinsamen Kindern. Und in diesen 10 Tagen muss dann ein Antrag gestellt werden auf alleinige Nutzung des Ehehauses, damit dann der Mann auch dauerhaft nicht mehr sich dem Haus nähern darf. Und daraus entwickeln sich dann häufig natürlich dann auch richtige Trennungen und dann letztendlich auch die Scheidung.
Mhm. Aber es ist nicht immer so, ne? Es ist ja erstaunlich, was dann Menschen auch aushalten, obwohl so viel Gewalt im Spiel ist.
Das stimmt. Also wenn man schon jetzt ein paar Jahre mit Scheidungen beschäftigt ist und dann die Fälle bei sich in der Kanzlei sitzen hat, dann ist man schon wirklich manchmal schockiert, wie lange dieser Leidensweg der Paare in unterschiedlichen Formen, ob das jetzt körperliche Gewalt ist oder halt auch seelische Gewalt, das möchte ich jetzt gar nicht groß unterscheiden, aber wie lange schon die Beziehungen teilweise wirklich, ich würde sagen, kaputt sind und dann erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten sich dann der oder die Ehepartner dann traut, dann den Weg zum Anwalt zu gehen und zu sagen, jetzt reicht es, jetzt muss ich es beenden.
Mhm. Viele haben ja im Lockdown die Zeit genutzt, um auszumisten. Haben Sie den Eindruck, dass da auch nochmal anders auf abgetragene Beziehungen geschaut wurde?
Also ich würde sagen, keine Scheidung ist jetzt allein Corona-bedingt, aber es ist halt dieser berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Wenn eine Beziehung schon lange kaputt war oder Probleme hatte und dann kamen diese massiven Einschränkungen, die wir alle erlebt haben, erstmal die allgemeinen Einschränkungen mit den Geschäftsschließungen, wir bekamen ja noch nicht mal mehr Toilettenpapier, dann kam die Schulschließung hier in Aachen und Heinsberg sehr schnell, das heißt, dann waren die Kinder den ganzen Tag zu Hause, das war für viele Paare dann unglaublich schwer zu organisieren und wenn dann noch die finanziellen Sorgen hinzukamen bei vielen durch Kurzarbeit, Jobverlust, Selbstständige, die keine Einnahmen mehr hatten, wenn dann also noch finanzielle Existenzängste dazukommen, dann ist das schon selbst für eine stabile Beziehung ein Stressfaktor. Aber wenn dann die Beziehung ohnehin schon seine Probleme hatte oder sich seit Jahren nicht mehr gut lief, dann war vielleicht das der ausschlaggebende Punkt, der dann zur Trennung geführt hat. Ja.
In dem Zusammenhang ist ja interessant, mal drauf zu gucken, sind es dann eher die Paare, die schon ganz lange zusammen sind, die schon vieles gemeinsam durchgestanden haben, die sich dann doch getrennt haben, oder sind es eher diejenigen, die erst kurze Zeit miteinander verbracht haben?
Da würde ich ganz klar sagen, eher die jüngeren Ehen. Also ich beobachte so in den letzten Wochen, Monaten doch vermehrt die, ich nenne das immer so ein bisschen sarkastisch, die erste Scheidungswelle, so mit Ende 30, Anfang 40, die Kinder sind in der Schule, die Frau geht vielleicht wieder arbeiten, es hat sich alles so ein bisschen gesettelt und dann kommt die Unzufriedenheit hoch und ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass mittlerweile schneller die Scheidung eingereicht wird, als es vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Dass die Leute, die jungen Paare, die jungen Frauen haben mehr Möglichkeiten, sich selber zu verwirklichen, gehen früher wieder arbeiten. Es gibt Internet-Kontaktbörsen für jedermann. Die Möglichkeiten für auch verheiratete Paare heimlich neue Partner kennenzulernen ist viel, viel größer. Und das ist ja doch eher ein Medium, ich sage jetzt mal Tinder und Facebook, was jetzt nicht die 60-jährigen Paare eher benutzen, sondern doch dann eher unsere Generation, also um die 40 rum. Und da ist dann die Verlockung groß und wenn die Beziehung dann nicht gut ist, ja, dann nehme ich mir halt die nächste. Und da wird schneller, habe ich das Gefühl, die Flinte ins Korn geworfen, als das vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war.
Und sind es eher die Frauen, die die Scheidung wollen und auch einreichen, oder ist das pari?
Das ist wirklich, würde ich wirklich sagen, pari. Auch bei mir ist es so, als männlichem Anwalt, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass zu mir mehr Männer oder Frauen kommen, das ist auch sehr ausgeglichen. Obwohl ich eher finde, dass es mittlerweile wirklich pari ist und vielleicht vor 10 Jahren waren es eher doch noch die Männer. Und jetzt sind es vermehrt, also nicht vermehrt, jetzt sind es etwa, würde ich vom Gefühl her sagen, gleich viele Männer und Frauen. Weil ich aber auch glaube, dass jetzt die Frauen durch die Entwicklung der Gesellschaft sehr viel selbstbewusster wieder geworden sind. Sie sind nicht mehr so finanziell abhängig vielleicht von den Männern. Sie haben eigene Jobs. Sie können auch wieder viel schneller andere Partner kennenlernen, als das früher der Fall war, wenn eine Frau 2 kleine Kinder zu Hause hatte. Wo sollte die einen Mann kennenlernen? Heute meldet sie sich im Internet an auf einer Partnerbörse und hat 50 E-Mails am Tag von irgendwelchen Männern. Ne? Das heißt, die Frauen haben mehr Angebot. Sie sind auch wieder selbstständiger und selbstbewusster geworden und trauen sich jetzt auch vielleicht das zu machen, was die Männer schon vor 30 Jahren oder 40 Jahren gemacht haben.
Das Scheidungsgeschehen in Corona-Zeiten. Einblicke von Familienanwalt Georg Jacquemin. Vielen Dank.
Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, nicht leiden kann, kommen deine feuchten Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten.
Küssen verboten, die Prinzen in HR2 Kultur der Tag. Küssen kann man nicht alleine, Liebe, Nähe, Pandemie, so haben wir die heutige Sendung überschrieben. Schon lange protestieren Menschen ja gegen die Beschränkungen, die im Bereich der sexuellen Dienstleistungen verhängt worden sind. Auch hier gilt, wie bei anderen Corona-Einschränkungen, jedes Bundesland entscheidet für sich. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten würde die Situation gerne nutzen und ein Sexkaufverbot und Ausstiegsprogramme für Prostituierte auf den Weg bringen. Aber mit dieser Maximalforderung steht diese Gruppe aus Union und SPD-Mitgliedern erstmal alleine da. In Hessen sind die Bordelle aber weiterhin zu. Frank Angermund berichtet.
Vanessa sitzt auf einem Barhocker in einer Frankfurter Rotlichtbar. Sie trägt eine goldene Augenmaske und einen schwarzen Mund-Nasenschutz. Die Domina hat heute kein Leder an, stattdessen trägt sie eine fleckfarbene Tarnjacke mit schwarz-rot-goldenen Aufnähern an den Ärmeln. Dass die Bordelle im Bahnhofsviertel wegen der Corona-Beschränkungen seit mehr als 4 Monaten geschlossen sind, macht ihr Leben schwerer, sagt Vanessa.
Also momentan ist alles scheiße, ja. Also ich weiß nicht, wie es finanziell auch weitergehen soll.
Wie die Frankfurter Bordellbetreiber fordert auch Vanessa, dass die 14 Laufhäuser im Bahnhofsviertel mit ihren 600 Zimmern wieder öffnen dürfen.
Wir kriegen momentan von der Jobbörse diese Unterstützung. Ja, das ist aber auch nur knapp 430 Euro. Das ist jetzt nichts Großartiges, ja. Manche Frauen, die haben ja Miete, wohnen auf Miete, haben aber keine Mietverträge, wie auch immer, und die sind momentan obdachlos oder wie auch wohnungslos.
60-70% der Prostituierten im Frankfurter Bahnhofsviertel kommen aus Rumänien und Bulgarien. Einige wurden von ihren Eltern nach Deutschland geschickt, um anschaffen zu gehen. Andere müssen ihre Familie ernähren, sagt Petra Weigand von der Beratungsstelle Tamara.
Die schicken Geld nach Hause und das geht einfach jetzt nicht. Das, wie gesagt, die Frauen haben 2, 3 Kinder, haben alte Eltern, die sind einfach angewiesen auf diese Unterstützung. Und ich rede jetzt nicht von Tausenden von Euro. Also wenn man 200, 300 Euro nach Rumänien schickt, ist das viel Geld.
Aus diesem Grund nimmt derzeit die illegale Straßenprostitution im Bahnhofsviertel zu. Mehr als 200 Frauen würden Sex in Autos, auf Baustellen oder in Hotelzimmern anbieten, zu Dumpingpreisen. Dort würde jede Art von Hygiene und Schutz fehlen, sagt der Anwalt der Bordellbetreiber Michael Kartal.
Schutz haben sie ausschließlich im Laufhaus oder in Prostitutionsstätten, und auf der Straße sind sie sich als Prostituierte vollkommen selbst überlassen.
Den Bordellbetreibern geht es natürlich nicht nur um die Prostituierten und deren teils dramatischen Lebensumstände. Vielmehr stehen wirtschaftliche Interessen hinter der Forderung, die Bordelle zu öffnen. Nochmal Michael Kartal.
Die Bordellbetreiber gehen jetzt in den 5. Monat, mit August wäre es der 6. Monat, in denen keine Einnahmen erzielt werden.
Deshalb fordern die Frankfurter Bordellbetreiber, dass ihre Laufhäuser mit einem Hygienekonzept wieder öffnen dürfen. Freier sollen per QR-Code mit ihren Smartphones ihre Daten am Eingang hinterlegen. Und es sollen sich jeweils nur 2 Personen mit Mund-Nasen-Schutz in einem Zimmer aufhalten dürfen. Dort soll es ausschließlich Erotikmassagen geben. Doch da dies nicht zu überprüfen ist, bleiben die Laufhäuser wahrscheinlich weiterhin geschlossen. Für Domina Vanessa bedeutet das, weiter von Hartz IV leben, denn Straßenprostitution kommt für sie nicht in Frage.
Weil ich sowieso nur als Domina arbeite. Also ich könnte mich jetzt nicht mit dem Andreaskreuz hier auf die Straße stellen. Ja, das wäre ein bisschen komisch.
Die Prostitutionsstätten sind weiterhin geschlossen, aber die Prostitutionstätigkeit, die ist erlaubt. Das muss man voneinander trennen. Und der Domina-Bereich, der nicht auf die Straße verlagert werden kann, ist ja nur ein Teil. Frances ist Sexarbeiterin aus Frankfurt. Schönen guten Tag.
Ja, recht schönen guten Tag.
Diese Trennung von Prostitutionsstätten, die nicht aufmachen dürfen, also die Bordelle, und der Tätigkeit an sich, die nicht verboten ist, was bedeutet das für Sie konkret?
Ja, das war also schlechtere Arbeitsbedingungen. Ne? Durch die anhaltende Schließung der Bordelle sind die Sexarbeiter gezwungen, auf der Straße ihrer Tätigkeit nachzugehen. Und das bedingt, dass die Frauen dann halt in Stundenhotels gehen, wo es da keinerlei Gesundheitsstandards erfüllt werden können. Ne? Mhm. Dadurch verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen. Ne? Zum Beispiel die Hygienezustände. Im Bordell hat man bereitgestellte Kondome, Desinfektionsmittel, die benötigten Utensilien, frisch gewechselte Bettwäsche und Handtücher, und auch in den Bordellen, die sind ausgestattet mit Alarmsystemen, wo man also die Sicherheit gewährleistet ist. Ne? Mhm. Und dadurch, dass man die Frauen in diesen Bereich hineindrängt, dass sie nur eben halt ihrer Tätigkeit so nachgehen können, entsteht ja ein informeller Strukturen, die also langfristig auch zu einer Schattenwirtschaft führen wird.
Also die Hygieneregeln, die vorher gut eingehalten wurden eigentlich, die sind jetzt eher schlechter geworden, die Bedingungen dafür.
Ja, und sobald man die Prostitution in die Illegalität drängt, also weil sie eben halt keine legalen Arbeitsplätze mehr haben, sind die Frauen ja auch schwieriger für gesundheitliche und soziale Aufklärung zu erreichen. Und das ist der Stadt Frankfurt, ist über diese Zustände informiert und weiß.
Oh, jetzt haben wir einen Aussetzer. Sind Sie noch da? Oh, das ist natürlich jetzt ungünstig. Wir gucken nochmal, ob wir Sie nochmal erwischen oder ob es nur ein Aussetzer war. Ja, wir rufen Sie einfach nochmal an, wenn Sie es hören, Frances. Einfach nochmal auflegen. Wir probieren es nochmal, Sie anzuwählen. Manchmal ist das das Zaubermittel. Die Handys sind ja leider manchmal nicht so stabil, aber wir versuchen einfach nochmal unser Glück. Es wäre jetzt schade.
Ja.
Ah, da ist sie wieder. Wunderbar.
Ja, das ist die Technik heutzutage.
Ja. Wir haben im Stück von Dumpingpreisen auf der Straße gehört. Wie ist das denn mit den Preisen? Sind die Frauen da unter besonderem Druck durch die Corona-Maßnahmen?
Also diese Sache ist wieder so eine Klischeesache. Jede Frau bestimmt für sich selbst. Also das kennen wir auch aus den Bordellen heraus, dass man gesagt hat, das ist immer billig und Dumpingpreise. Sind Sie noch da?
Ja.
Ja, also das ist irgendwie wieder so eine Klischee. Jede Frau bestimmt für sich eben halt so, was sie halt anbietet und was Preis sie dafür nimmt. Ne? Und allgemein so gegen diese Schließung der Bordelle, wo andere körpernahe Bereiche aufmachen durften, also Friseuse, Masseure und Tätowierer, wo körpernahe Tätigkeit ist, deswegen fordern wir auch die Gleichstellung. Und deswegen demonstrieren wir am 19.09. auf den Opernplatz um 12 Uhr, dass die Bordelle sofort geöffnet werden.
Wie geht man in diesem Beruf überhaupt mit Nähe und Distanz um? Wie nah kommt man sich, obwohl man sich fremd ist? Und wie viel Distanz kann man wahren, obwohl man sich so nahe kommt?
Ja, also Distanz kann man ja schlecht bei Sex einhalten. Ne? Und ich denke, körperliche Nähe ist ein menschliches Grundbedürfnis wie Essen und Trinken oder die Luft, die man atmet.
Und wie halten Sie das? Also ist man sich immer so fremd oder haben Sie viele Stammkunden, wie, denen man sich dann auch irgendwie nah fühlt und verbunden?
Ja, teils, teils. Man hat natürlich Stammgäste halt, aber ich weiß nicht, was jetzt für Sie der Unterschied ist zwischen Stammgäste und einem fremden Mann eben halt, ne?
Naja, also jemanden, den man noch nie gesehen hat und jemanden, den man vielleicht schon über Jahre kennt, in Anführungszeichen, das ist ja schon ein Unterschied, oder?
Ja, ich weiß nicht, für den Virus macht das wohl keinen Unterschied aus.
Nee, für das Virus nicht, aber für die Nähe und Distanz, die Sie in dieser Ausübung Ihres Berufes einhalten.
Ja, sagen wir jetzt bei einem Stammkunden, dann weiß man halt, welche Service er gerne haben will. Da braucht man nicht länger ein Vorgespräch. Und ansonsten bei den Männern, die man halt nicht kennt, führt man ja vorab ja ein Vorgespräch. Er sagt seine Vorstellung, ich sage ihm, was ich anbiete und verhandle dann mit ihm einen Preis aus.
Aha. Gibt es denn irgendwelche Alternativen, wenn man Berührung weitestgehend vermeiden möchte? Man kann ja auch mit der Illusion von Berührung arbeiten.
Also jetzt Telefonsex oder so.
Sowas,
ja. Ja, nein, also ich denke, das ist ein ganz anderer Bereich. Also jetzt, also Telefonsex, das gab ja auch vor Corona schon lange, ja. Aber man will ja körperliche Nähe und ich halte auch körperliche Nähe auch für sehr, sehr wichtig halt. Ne?
Frances, Sexarbeiterin in Frankfurt, vielen Dank.
Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor muss das wissen. Der sagt mir sowas nicht zum Scherz. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht lieben. Das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel Doktor. Ich will auf alles Schöne gern verzichten, wenn du mein armes Herz es so verlangst. Doch werden sich die Frauen nicht danach richten, das ist so meine stille Angst. Ich bleibe eisen, das nehm ich mir vor und flüster meiner Schönen in ihr Ohr. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor muss das wissen. Der sagt mir sowas nicht zum Scherz. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht lieben. Das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das so gern der Onkel Doktor.
Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen. Das war lange vor Corona. Peter Igelhoff. Wir wollen Nähe und Distanz jetzt mal mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrachten, denn Distanz ist ja nicht automatisch schlecht und Nähe nicht selbstverständlich gut. Wir Menschen brauchen einfach beides zum Überleben. Alles zu seiner Zeit. Marius Kaller hat sich damit beschäftigt.
Der Mensch ist das Wesen, das Zeit gewinnen muss. So schreibt der Philosoph Hans Blumenberg. Eben weil es in seiner ursprünglichen Waffenlosigkeit möglichen angreifenden Tieren unterlegen ist. Zeit aber gewinnt er vor allem durch Distanz. Wer eine Gefahr auf sich zukommen sieht, kann bei Distanz und Zeitgewinn weglaufen, kann sich verstecken oder eine Abwehr planen. Der Mensch darf die gefährlichen Feinde nicht in seine Nähe lassen. Und so folgert der Philosoph:
Das Menschheitsprinzip ist die Gewinnung von Distanz. Sich dies wie jenes vom Leibe halten zu können, das ist die elementare Fähigkeit des Menschen. Sie führt vom ersten Abwehrakt durch Steinwurf bis hin zum Begriff, der die Welt in der Schreibstube versammelt, ohne dass ein Sandkorn von ihr gegenwärtig sein müsste. Eine Antwort auf die Frage, wie der Mensch möglich sei, könnte daher lauten: durch Distanz.
Könnte, schränkt der Philosoph ein, denn natürlich sind auch Intimität oder Liebe elementare Gefühle des Sozialwesens Mensch. Dieses steht vor der schwierigen Aufgabe, einerseits Nähe, Intimität und Liebe zuzulassen, andererseits auf Distanz zu beharren. Klappt das nicht, droht das, was der Literaturwissenschaftler Klaus Teweleit mit dem Begriff Körperpanzer umschrieben hat. Diesen tragen liebes- und kontaktunfähige Menschen, limitiert in ihrer Sozialkompetenz, nicht zu Ende geboren, wie Teweleit formuliert. In der Liebe, in der Paarbeziehung, im kleinen, meist geschützten Bereich, lässt sich erproben, inwieweit das Aushandeln von Liebes- oder Distanzverhältnissen gelingt. Liebe impliziert Intimität, Offenheit und vor allem Vertrauen. Die Rückseite der Intimität ist jedoch Verletzbarkeit. Wer etwas Intimes von sich preisgibt, riskiert, dass das als Waffe gegen ihn oder sie eingesetzt werden könnte und muss darauf vertrauen, dass genau das nicht geschieht. Die Soziologin Eva Illouz hat in zahlreichen Büchern untersucht, was mit der romantischen Liebe in hochtechnisierten Gesellschaften passiert. Sie schreibt:
Die Technologie, mit der wir die Distanz überwinden, geht einher mit einer geradezu obsessiven Ideologie von Autonomie. Beziehungen sind im Kern ein Ringen zwischen zwei Menschen, bei dem es um Verbindlichkeit des anderen und die eigene Autonomie geht. Wie viel Freiraum braucht jeder? Wie viel Zeit wollen wir zusammen oder alleine verbringen? Technologien ermöglichen jedem sowohl die eingebildete als auch die tatsächliche Autonomie viel stärker auszuleben.
Autonomie, Intimität, Liebe werden durch mehr Technologie und damit mehr Distanz bedroht. Unter diesen Verhältnissen ist es noch schwieriger, immer die richtige Mischung aus Liebe und Distanz zu finden. Doch dafür winken denen auch mehr Gewinne, die es vermögen. So beschreibt es jedenfalls der Soziologe Niklas Luhmann, Vertreter einer eher kalten Systemtheorie. Doch in seinem Buch »Liebe als Passion zur Kodierung von Intimität« kommt er auf diesen Verstärkungseffekt zu sprechen.
Es gibt eine neuartige, typisch romantische Paradoxie. Die Erfahrung der Steigerung des Sehens, Erlebens, Genießens durch Distanz. Der Abstand ermöglicht jene Einheit von Selbstreflexion und Engagement, die im unmittelbaren Genuss verloren gehen würde. Man muss den Fortschritt im Prozess des Liebens dann ebenso suchen wie fürchten.
Fürchten wie suchen, das klingt schwierig und paradox. Aber Luhmann meint, es handelt sich um eine romantische Paradoxie. Der Preis, wenn die Liebe gelingt, sei eine Steigerung des romantischen, zweisamen, intimen Erlebens und Genießens. Paare müssten dann nicht immer alles teilen, sondern damit leben, dass jede und jeder ihren Teil Autonomie besitzen. Liebe, so Luhmann, heißt, nicht immer zu wissen, was für den anderen gut ist.
Nähe und Distanz, eine komplizierte Angelegenheit zwischen Autonomie und Intimität. Professor Rebecca Böhme ist Neurowissenschaftlerin und Autorin des Buches Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Guten Tag, Frau Professor Böhme.
Guten Abend.
Aus neurowissenschaftlicher Sicht, was passiert denn, wenn wir uns berühren, umarmen, kuscheln?
Es passiert eigentlich wirklich richtig viel im Körper. Das finde ich erstmal ganz wichtig zu bedenken, dass wirklich, das ist nicht nur, oh, jetzt wird mir mal kurz gestreichelt und das merken wir eben. Das passiert wirklich viel. Es werden Hormone ausgeschüttet. Man kann sehen, dass die Atemfrequenz zum Beispiel geht runter, die Herzfrequenz geht runter, man entspannt sich. Dann eben die Hormone, es wird Cortisol weniger ausgeschüttet, das ist ja als bekannt als Stresshormon. Mhm. Dafür wird Oxytocin ausgeschüttet, das ist ja bekannt als das Liebes- oder Bindehormon, aber auch verschafft so eine Art Wohlfühlen. Es ist wirklich ganz, ganz viel, was tatsächlich im Körper vor sich geht, durch so eine ganz einfache Berührung, wenn einen einfach jemand streichelt oder umarmt.
Mhm. Wie lange muss das denn andauern, dieses Streicheln oder Umarmen, bis dieser Effekt eintritt?
Ich würde nicht sagen, dass es da so eine Minimallänge gibt. Ich denke, das kommt einfach je nachdem, wie intensiv man es empfindet. Also so wie man es ja auch kennt, dass wenn man verliebt ist und jemand einen ganz kurz nur berührt und das dann schon zu so einer richtigen Explosion von Gefühlen führt. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wenn man richtig schön lange mit seinem lieben Partner oder Partnerin kuscheln kann, dass das natürlich dann bessere Effekte hat, als wenn es nur so eine sekundenlange Berührung ist.
Es gibt ja schon im Kindesalter sehr große Unterschiede. Manche Kinder sind sehr verschmust, andere brauchen oder wollen deutlich weniger Berührung. Wie sehr, kann man das allgemein sagen, wie sehr brauchen wir Berührung?
Also es stimmt natürlich, dass es da individuelle Unterschiede gibt und das kennt ja jeder. Manche Leute sind eben herzlich und wollen immer umarmen und anfassen, andere sind so ein bisschen distanzierter. Aber es ist schon ganz klar, dass eigentlich alle Menschen ein gewisses Bedürfnis zumindest nach Berührung haben. Also es gibt dann vielleicht natürlich Extreme, wo es ein bisschen anders ausfällt, aber die meisten Menschen, die brauchen eigentlich diese liebevolle Berührung, zumindest innerhalb der Familie oder mit Freunden oder Verwandten oder eben dem Partner. Vielleicht nicht unbedingt so im Kontext mit Fremden natürlich, das ist nochmal was anderes.
Aber selbst wenn man den Menschen kennt, der einen berührt, man aber von dem nicht berührt werden möchte, dann hat das ja einen gegenteiligen Effekt, oder?
Das stimmt. Das kommt immer natürlich auf die Situation an, welchen Effekt die Berührung letztendlich hat. Selbst wenn es jemand ist, den ich wirklich richtig gern habe, aber ich selber fühle mich jetzt gerade nicht so, dass ich das möchte, dann wird es eben nicht diesen Effekt haben, dass es dazu führt, dass ich mich wohler fühle, dass ich weniger gestresst bin. Das kommt dann natürlich nicht auf. Also auch die eigene Situation, das eigene Empfinden, der eigene Zustand spielen natürlich eine ganz große Rolle darin.
Jetzt in Zeiten der Pandemie ist das große Stichwort Social Distancing, also Abstand halten. Was geht dadurch verloren?
Ich denke, dass einfach so eine ganz große Menge an tatsächlich einfach kleinen Interaktionen, Kommunikationsakten verloren geht. Denn es ist ja tatsächlich so, dass man oft durch die Berührung eine nonverbale Kommunikation nochmal auf einer ganz anderen Ebene führt, die wichtig ist und die was zum gesamten Gespräch oder zur gesamten Interaktion zwischen zwei Menschen beiträgt, die dann einem einfach fehlt.
Man hat ja so einen Abstand, der ist auch kulturell unterschiedlich. Also es gibt Gesellschaften, da hat man weniger Abstand, wenn man jemandem begegnet. Es gibt Gesellschaften, da ist man weiter auseinander. Woher rührt dieses Gefühl für den Abstand, der in Ordnung ist?
Also auch da würde ich wieder sagen, dass das natürlich vor allem ein individueller Unterschied ist, wie gerne man das möchte, wie viel Abstand man ertragen kann. Natürlich gibt es, also wenn man sich so die Mittelwerte anguckt, gibt es eben diese kulturellen Unterschiede. Aber ich denke doch letztendlich, dass es so ist, dass da ganz viel mit reinspielt, wie das dann für den Einzelmenschen ist. Die eigene Erfahrung, schon frühkindliche Erfahrungen, die eigenen Bedürfnisse und wieder auch natürlich der aktuelle Zustand, wer das Gegenüber ist, wer einen da berührt. Und ganz, ganz solche vielen weiteren Faktoren spielen damit hinein, die letztendlich bestimmen, welcher Abstand einem jetzt angenehm ist.
Aber es gibt ja auch diese kulturellen Unterschiede. Also in manchen Gesellschaften ist es normaler, dass man sich viel näher kommt und manche halten ein bisschen mehr Abstand. Wo liegen wir da im Ranking als Nordeuropäer?
Ich würde sagen, wahrscheinlich eher so auf der etwas kühler, distanzierteren Seite, das könnte man schon so sagen. Also es ist ja schon tatsächlich so, dass man so in Deutschland eher, sich halt die Hände schüttelt und nicht mit Küsschen begrüßt. Mhm. Und das, also einfach solche Gepflogenheiten sind eben ein bisschen anders.
Also was auf neurowissenschaftlicher Ebene sich abspielt, Hormonausschüttung, Stressbewältigung und so weiter, das ist das eine. Wie wirkt das denn psychologisch? Sind solche Gefühle wie Geborgenheit und Trost unbedingt verbunden auch mit einer Berührung?
Also ich würde sagen, dass es nicht so ist, dass es zwangsläufig verbunden ist. Man kann ja ganz sicher auch zum Beispiel eben Geborgenheit empfinden bei einem guten Gespräch ohne Berührung oder auch Trost auf eine andere Art und Weise vermitteln. Es ist nicht zwangsläufig verbunden. Aber es ist eben doch so, dass die Berührung letztendlich einen riesigen Beitrag dazu leistet, wie gut man diese Emotionen vermitteln kann oder eben auch bei jemand anders auslösen kann. Es ist zum Beispiel so, was ich ganz spannend finde, da gab es eine Studie, da wurde untersucht, wie man nonverbal verschiedene Gefühle vermitteln kann. Mhm. Und da waren also so, dass die Gefühle, die mithilfe von Berührung am besten vermittelt wurden und also auch am besten erkannt wurden, das waren Liebe und Mitgefühl. Das bedeutet also, dass wenn wir jetzt uns nicht mehr gut berühren können, dass dann tatsächlich diese Kommunikation von Liebe und Mitgefühl, dass die uns nicht mehr so leicht fällt, leider, muss man jetzt sagen, leider in diesen heutigen Zeiten.
Also das Erkennen von dieser Emotion von Liebe und Mitgefühl, das fällt uns dann auch schwerer, wenn das nicht mit einer Berührung einhergeht.
Ganz genau. Es ist einerseits so, dass wir gerne am allerliebsten über die Berührung Liebe und Mitgefühl vermitteln an den anderen, aber eben auch, dass es uns am leichtesten fällt zu verstehen, der andere versucht mir jetzt mitzuteilen, der liebt mich oder der fühlt jetzt mit mir durch die Berührung.
Da ist unsere Sprache ja auch wieder sehr erhellend. Wir sagen ja zum Beispiel, dass mich Worte berührt haben oder dass mich eine Musik berührt hat. Also es geht auch ohne den körperlichen Kontakt.
Ich denke, es geht auch ohne. Und man hat jeder sicherlich mal die Erfahrung gemacht, dass man ein Gespräch führt, wo man wirklich auch ohne irgendwelchen Kontakt zu haben körperlich, dass man wirklich das Gefühl hat, man hat da jetzt eine Verbindung mit jemand anders wirklich empfunden und gespürt. Und ich denke, dass es durchaus möglich ist, dass wir also zumindest auf einem kürzeren Zeitraum hinweg jetzt auch die Berührungslosigkeit eigentlich ganz gut ausgleichen können. Ich frage jetzt natürlich nur, was passiert, wenn es sich jetzt über einen ganz, ganz langen Zeitraum so erstreckt, dass wir uns immer weniger und weniger berühren können.
Was befürchten Sie da? Was könnte das on the long run sozusagen bedeuten?
Also ich denke, das kann vielfältige Effekte haben, aber ich denke dass vor allem, dass es tatsächlich eben zu so einer gewissen Kühle und Distanziertheit im allgemeinen Miteinander letztendlich führen kann und wird. Einfach, weil man sich das ja angewöhnt. Also man gewöhnt sich ja ganz schnell an solche neuen Geflogenheiten und dann plötzlich gehört das überhaupt nicht mehr dazu, dass man jemanden mal begrüßt mit Umarmung oder selbst so Hände schütteln wird ja dann plötzlich nicht mehr normal sein. Und ich denke, das führt dann letztendlich doch zu einer größeren Distanziertheit. Gerade eben vielleicht nicht innerhalb der Familie, sondern zwischen Fremden und in anderen Lebenssituationen, Dienstleistungssituationen vielleicht und so weiter.
Also da könnte unser Umgang miteinander deutlich Schaden nehmen. Professor Rebecca Böhme, Neurowissenschaftlerin an der Universität Linköping in Schweden. Vielen Dank. Der Tag in HR2 Kultur. Küssen kann man nicht alleine. Liebe, Nähe und Pandemie. Sie finden unsere Sendung wie immer in der ARD Audiothek zum Nachhören. Und wenn Sie noch etwas mit in diesen Abend nehmen wollen, dann vielleicht die Botschaft von Rex Gildo. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.
Ungeküsst sollst du nicht schlafen gehen, man schläft so wunderschön nach einem Kuss, von dem man träumen muss. Doch ungeküsst kannst du nicht ruhig sein, du schlummerst gar nicht ein und fühlst dich so allein.